Audio Now.
Quatschen mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Wir sind hier in der Versuchsküche von Essen und Trinken, einem ganz besonderen Ort für uns, und wir haben einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Uli Wickert.
Hallo Jan, hallo Christian.
Hallo.
Lieber Uli, sagt irgendjemand auf der Welt Ulrich zu dir?
Oh ja, insbesondere in Frankreich. Da bin ich Ulrich.
Ulrich?
Da bin ich Ulrich. Also da Uli, das ist Oli, das geht immer nicht so richtig, aber Ulrich bin ich da.
Ah, es gibt ja Menschen, die werden so mit ihrem Vornamen assoziiert.
Es gibt in Deutschland ganz viele Leute, die Ulrich mich nennen. Ulrich Wickert, die sagen nicht Uli.
Aber fühlst du dich dann irgendwie so, als würde dich jemand irgendwie ernst ansprechen? Weil,
nein, das sind diejenigen, die eine gewisse Distanz
haben. Genau, das meine ich. Hat die Mutter früher gerufen, Ulrich,
nie im Leben.
Komm her. Wenn's, auch nicht, wenn sie böse war?
Meine Mutter war nie böse.
Was hat die denn gerufen? Die hat auch Uli gerufen?
Ja.
Okay, aber und es ist schon so, dass du sozusagen als deutsches Allgemeingut wahrgenommen wirst und dich Menschen eher duzen als siezen?
Nein. Das ist der Unterschied zwischen einem Schauspieler oder einem Showstar und einem Tagesthemenmoderator. Tagesthemenmoderator ist eine ernsthafte Figur.
Ja.
Und man begegnet mir auch, entweder schaut man schnell vorbei, dass man sagt, das ist der zwar, aber ich tue jetzt so, als wenn ich ihn nicht erkenne. Oder aber man lächelt freundlichst oder Tag, Herr Wickert. Also es ist doch relativ offiziell.
Oder ist das nur in Norddeutschland so?
Nein, das ist überall so. Also in Norddeutschland ist es natürlich so, wenn ich hier mal bei Rot über die Ampel gehe, was ich natürlich nicht tue, dann steht auf der anderen Seite jemand und sagt, Herr Wickert, das ist aber verboten.
Das stimmt.
Hier an der Alster, wenn ich da joggen gehe, da gibt es einen Franzosen, der ruft immer, ça va, plus vite, aber sonst sind die Norddeutschen doch reserviert.
Ich habe eben gerade noch mal gelesen, du hast mal versucht, ohne zu gucken, den Place de la Concorde zu überqueren, richtig?
Hast du das gelesen oder hast du dir das angeguckt?
Ich habe mir das leider nicht angeguckt, weil ich das eben erst...
Ich empfehle dir absolut, das anzuschauen.
Das muss großartig sein.
Naja, die Leute behaupten das. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was übrig bleibt von 40 Jahren Fernseharbeit. Der Mann ist zu Fuß über den Platz gegangen.
Ja, aber ohne zu gucken. Und er hat es überlebt.
Natürlich habe ich geguckt. Es ist nur so, das ist der Weg gewesen, den ich, wenn ich zu Fuß ins Büro ginge, von bei mir zu Hause, im 6. Arrondissement, ins Büro, das am Anfang des Rond-Points des Champs-Élysées lag, so, da musste ich durch die Tuilerien, wunderbar, Vorstellung, da musste ich über den Place de la Concorde. Und wenn man über den Place de la Concorde geht, da sind Autos. Und das habe ich eines Tages, gehe ich da lang. Und habe einen Kollegen aus Köln dabei, mit dem ich Kaffee getrunken hatte, gefrühstückt hatte. Und jetzt gehen wir dahin. Und dann sagte er, wir kommen nie darüber. Ich sagte, du, pass auf, ganz ruhig. Du gehst auf meiner linken Seite, die Autos kommen von rechts. Und wir gehen darüber und du achtest auf nichts. Du gehst einfach auf meiner Seite und wir gehen darüber und es passiert nichts.
Die Autos achten auf die
so
Fußgänger.
Ist es. Und da sagte dann, ja, das ist ja sensationell, das musst du mal drehen. Ich habe gesagt, also hör mal, wie beknackt kann ich sein? Ich drehe meinen Weg ins Büro, das ist bescheuert, da kann man nicht sein. Doch, bei den nächsten Reportagen, die du für mich machst, da musst du das drehen. Also habe ich das gedreht. Da wir mit einer Kamera gedreht haben, sicher fünfmal. Und dann haben wir natürlich erstmal gedreht, Leute, die versuchen rüber zu gehen und die es völlig falsch machen, die dann rennen, die zurückweichen und so, die Touristen.
Ja.
Nun hatte ich einen Trick, den verrate ich hier. Ich stehe also in der Mitte des Platzes und da ist etwa so 10 Spuren breit der Platz. Und am Anfang des Platzes, da sind Ampeln. Und die Autos stehen auch vor diesen Ampeln, auch in Frankreich bei Rot, erstaunlicherweise. So, ich gehe los, wenn die Autos, wenn der Platz ganz leer ist, wenn die Autos da hinten losfahren, sehen die mich, da sehen die, da geht einer rüber, der guckt nicht hin, da müssen wir aufpassen. Und dann fahren sie vor. Und man muss dann die gleiche Geschwindigkeit haben. Das heißt, man muss die Leute müssen einen einschätzen. Ah, der geht in dieser Geschwindigkeit, da fahre ich hinter ihm, da komme ich noch vor ihm vorbei. Mhm. Und dann kommt man rüber. Ich sage immer, ein Franzose wird niemanden umfahren.
Stehen bleiben wäre ein schwerer Fehler.
Das wäre ein Riesenfehler, dann, um Gottes Willen. Nein, aber weißt du, ich habe immer nur Angst gehabt, da kommt man in Deutschland und sagt, ich habe Vorfahrt.
Wäre man in Deutschland gestorben, wenn man das gleiche probiert hätte?
Das darf man gar nicht machen. Da wäre man wahrscheinlich schon von den anderen Fußgängern zurückgehalten worden.
An der Siegessäule, einmal quer rüber über die 8 Streifen, keine Chance.
Das ist aber da nicht so problematisch, das ist nicht so viel.
Ja. Das heißt, der Paris und Istanbul wären die beiden Städte, in denen man auf keinen Fall als Deutscher Auto fahren sollte. Ich habe sie beide gemeistert, unfallfrei.
Ja, ich auch. Ja,
sehr gut. Apropos Unfallfreimeistern, wir haben ja in diesem Podcast die Tradition, die schöne Tradition inzwischen, dass wir für unseren Gast etwas kochen.
Das finde ich ganz
und du hast dir ein Confit de Canard gewünscht.
Ja, weil das meine Leibspeise ist.
Sehr gut. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, Achim Elmer mal ins Gespräch zu holen. Achim Elmer, den Küchenchef von Essen und Trinken.
Hallo Achim.
Hi.
Hallo Achim.
Ja, Achim, ich weiß, dass Confit de Canard ganz viel Arbeit macht. Magst du kurz sagen, warum?
Es ist nicht viel Arbeit, es dauert nur wahnsinnig lange. Okay. Man muss die Tollen erst salzen über Nacht, dann das Salz abwaschen und dann in Entenschmalz 2,5 bis 3 Stunden ganz sanft, so unterm Siedepunkt, gerade so eben gar ziehen lassen. Und das ist eine ganz alte Methode in Frankreich, auch Fleisch haltbar zu machen, weil es wird dann in irgendeine Gefäße gestellt, mit dem Fett übergossen, sodass es hermetisch abgedichtet ist, kühl gestellt im Keller oder wie auch immer, dann ist das monatelang haltbar und dann wird es nur noch warm gemacht. Also es ist nicht viel Arbeit, es dauert nur wahnsinnig lange und ist natürlich heute eine wahnsinnige Herausforderung, wenn das die Leibspeise von Herrn Wickert ist.
Ja, aber ich meine, ich weiß ja, du bist ja einer der besten Köche in Deutschland und wir haben... Ich bin sicher, du wirst es genauso machen, wie man es machen muss, dass die Kruste ganz knackig ist und das Fleisch saftig bleibt.
Also ich gebe mir ganz viel Mühe.
der Druck ist da.
Der Druck ist aufgebaut, auf jeden Fall, auf beiden Seiten, ja.
Aber Uli, was verbindest du mit diesem Gericht? Warum ist das deine Leibspeise, abgesehen
davon? Weil wegen des Geschmacks. Ja. Das ist ja meistens bei Leibspeisen so, dass der Geschmack einem gefällt. Ich glaube, ich habe das entdeckt, als ich mal Urlaub gemacht habe im Périgord Noir, das ist eigentlich so ziemlich mitten in Frankreich, ein bisschen südlich. Und das ist eine Ecke von Frankreich, wo es mit die besten Zutaten gibt. Es gibt die großartigsten Gänse da, deswegen die berühmten Geschichten mit den Gänselebern. Es gibt da die Trüffel, es gibt da alles. Und da habe ich Urlaub gemacht und da haben die Dorfbewohner gesagt, komm, wir haben mal was Ordentliches hier zum Essen. Und dann habe ich das absolut lieben gelernt, weil es etwas ist, was ist eigentlich fast süßlich schmeckt es ja fast.
Und gibt es irgendeine Erinnerung, die du mit dem Gericht verbindest? Weil du sagtest gerade Leibspeisen, das sind die Leibspeisen, weil sie so gut schmecken. Ich glaube, dass Leibspeisen auch manchmal Leibspeisen sind, weil man ein besonders tolles Erlebnis damit verbindet.
Naja, vielleicht verbinde ich damit das Périgord und diese ganze Gegend. Das ist eine wunderbare Gegend von Frankreichs. Das ist einfach la France profonde, wie man sagt, also das tiefe Frankreich. Das ist nicht das touristische Frankreich, sondern das ist auch etwas, wo...
Das Authentische, das Ursprüngliche? Das Authentische,
ja.
Haben wir in Deutschland eine vergleichbare Gegend, die kulinarisch sich messen lassen kann mit dem Périgord?
Also ich bin ja der Meinung, dass es insbesondere in Süddeutschland eine sehr gute deutsche Küche gibt. Und entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen zurückspringe in der Zeit. Es gab ja diesen französischen Essayisten Montaigne, der hatte Probleme mit den Nierensteinen. Und deswegen hat er gesagt, ich muss jetzt mal durch Europa reiten, um irgendwo Wasser finden, dass die Nierensteine... Und dann reitet er unter anderem über die Schweiz und kommt in Deutschland dann in die Gegend von Augsburg, München und kommt dann nach Italien. Und als er in Italien ist, sagt er, in Augsburg habe ich besser gegessen und besseren Wein getrunken. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, das war vor dem 30-jährigen Krieg. Da war das vielleicht noch so. Und ich finde, dass es da unten Dinge gibt, die man Also Lünger mit Semmelknödel esse ich wahnsinnig gerne. Ich finde das was ganz Hervorragendes. Das muss man mögen. Aber es gibt viele Leute, die sagen, was soll das? Aber das ist toll. Oder ich habe einen Freund, wenn ich nach München komme, dann verabreden wir uns immer zum Frühstück im Franziskaner und essen da Weißwurst. Eine gute Weißwurst mit einem handgemachten süßen Senf. Köstlichkeit. Also es gibt viele Dinge, die ich finde in Deutschland ja zu Unrecht verschwunden sind aus der großen Küche.
Du bist ja
kriegst du Hunger jetzt oder was?
Nein, ich versuche jetzt eine elegante Überleitung
genau,
zu schaffen.
Genau, ich nämlich auch.
Du bist ja bekannt für deine Käse-Expertise und du hast eben schon, als du in die Küche gekommen bist, gesehen, dass hier ein großes Brett steht. Und wir wissen natürlich und haben es mit großem Vergnügen gehört, dass du bei den Kollegen der Zeit einen unglaublich unterhaltsamen Podcast gemacht hast.
Aber wir machen nicht so lang, da war 5 Stunden. So lang machen wir heute.
Weißt du, dass du jetzt übertroffen bist? Es gab kürzlich eine neue Folge, der YouTuber Rezo
hat ich gehört,
8 ja. Stunden 40 gesprochen. Ja, und sie sind dem Thema Käse nicht mal begegnet.
Absolut.
Ja. Naja, gut, worüber können die gesprochen haben?
Also wir haben uns genau überlegt, was können wir jetzt noch machen, nachdem es so intensiv um Käse ging.
Sind wir schon am Ende unseres
Gesprächs? Nee, wir sind
nicht am
Ende.
Und wir haben auch kein Codewort, das fallen muss.
Wir haben gesagt, wenn es bisher Käse gab, dann gibt es jetzt mal Wurst. Wir haben eine riesige Platte mit unterschiedlichen Würsten.
Gut.
Und können uns...
Ich habe natürlich keine Ahnung, was das mit Blutwurst, ja... Klar.
Aber also,
ich brauche meine Brille.
Mehr Leidenschaft
ich jetzt meine
für
Brille.
Käse
als für denn? Wurst? Die ist oben in der Tasche außen in meiner
Jacke. Ich laufe mal hin. Einmal für das Audiopublikum. Ich gehe an Uli Wickerts Jacke und suche eine Brille.
Oben, da.
Und hoffe, ich mache keine Fettflecken auf die Gläser, aber ich glaube, das habe ich schon.
Aber die Frage war eins ernst gemeint. Also die Leidenschaft für den Käse ist größer als die für die Wurst?
Ja.
Wir haben versucht, nur ausgezeichnete Würste auszuwählen.
Und wir haben sie mit Nummern versehen, weil man auch das hier.
Damit wir auch drüber sprechen könnten.
Und jetzt darfst du dir.
Also ich persönlich würde zuerst da zugreifen und da, ich mag ja auch so richtig Blutwurst.
Ja, ich finde das aber auch ganz interessant.
Ja, genau, ich auch. Ach, die da, okay.
Die da hier.
Also es ist die Nummer 3 und die Nummer 3, könnt ihr die ein bisschen beschreiben?
Also es gibt eine. Die aus Korsika Kuppe heißt, die ist ähnlich. Aber ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich weiß bei Würsten sowieso nicht, wo sie herkommen.
Wir haben spanische dabei, sizilianische, italienische, deutsche gut, natürlich.
Ich nehme an, dass das eine italienische ist, oder?
Ja. Salami. Also ich habe hier, Achim hat tatsächlich für uns vorbereitet, was es ist, netterweise.
Das könnte so spanisch sein hier.
Mhm. Also ihr seid jetzt bei der 3, ja?
Mhm. Wir hatten die 3.
Ja, dann bleibt bei einer, weil sonst kann ich, sonst weiß ich nicht.
Sag doch mal, verrat doch mal. Also da war das ähnlich einer Kopper.
Okay, also die Nummer 3 ist eine Wurst vom Eichelschwein, also ein Schwein, das sich hauptsächlich von der Eichel ernährt, in Italien. Nämlich, ich kann leider kein Italienisch, Lomo Iberico Puro Bellotta.
Bellotta, das ist
Spanisch, super. Spanisch.
Iberico ist dann Spanisch.
Ja, stimmt.
Okay.
Guck mal, was die 8 ist.
Ich sag, die ist nicht italienisch, ich sag, das ist eine französische.
Könnte sein, weil sie, du meinst wegen der vielen Kräuter.
Genau. Mhm. Ja. Die sieht so aus, als hängt sie in Südfrankreich auf Märkten.
Outen, warum ich nicht mitprobiere. Ich bin nämlich Vegetarierin.
Dann hättest du doch Käse aussuchen können. Aber du isst auch kein Käse,
doch,
oder?
Doch, Käse esse ich. Sehr gerne sogar, aber das hatten wir ja schon im Zeitpodcast. Mhm. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Wo kommt die Nummer 8 her?
Nein, unser Tipp war jetzt Italien oder Frankreich.
Wer ist für was?
Ich war für Frankreich.
Uli?
Naja, ich würde jetzt wegen der vielen Kräuter nicht unbedingt Frankreich sagen. Aber sagen wir mal Frankreich.
Also wegen der vielen Kräuter, diese Wurst heißt tatsächlich, kommt aus der Provence. Das, was ich jetzt mit Kräutern verbinde. Genau, Salami und Kräuter der Provence. Hm. Terre de Provence.
Na gut. Die hat mir das, also ich muss ehrlich sagen, dieses Lavendelzeug da drin.
Das ist ein bisschen viel.
Das schmeckt mir ein bisschen zu stark.
Das ist ein bisschen zu intensiv.
Also wir müssen die Wurst mal beschreiben. Die ist tatsächlich in Kräutern...
Das ist eine dünne Wurst.
Das ist eine dünne Wurst. Und
salamiartig, wahnsinnig fett.
Der Mantel besteht hauptsächlich aus Kräutern.
Ja, aber aus dicken Kräutern. Mhm.
Die sieht ganz nett aus hier, die Rügenwalder.
Na nur Rügen.
Steht dort drauf.
Sie ist zumindest Rügen, aus Rügen, ja. Rügen. Genau, da brauchen wir jetzt nicht mehr raten, wo sie
herkommt. Sie kommt deutsche Handwerkstradition, das ist doch mal was.
Ja.
Ich tue mich mit der hier schwer. Die würde ich freiwillig nicht versuchen.
Ja.
Was ist das?
Du würdest sie freiwillig nicht versuchen. Vielleicht solltest du sie mal versuchen.
Komm, wir teilen die uns dann. Ja. Da brauchen wir nicht so viel.
Warum ist sie dir jetzt unheimlich? Also du musst mal einmal auch für die Zuhörer beschreiben, was
sie
du daran
seltsam findest. Sie sieht einfach gefaked aus. Aber mal schauen.
Ja. 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 Vom Geschmack her, was könnte drin sein?
Ich weiß nicht, hat wenig Geschmack.
Welches Land?
Deutschland, Norddeutschland.
Weil wir so fade sind.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es gar keine Wurst ist.
Ach. Was sagst du,
Das finde ich spannend, das ist vegetarische Wurst.
Ja?
Ist es vegetarische Wurst?
Ja, ja, so schmeckt die.
Ihr seid großartig. Ich habe sie euch tatsächlich untergemogelt. Es ist eine Rügenwalder Salami, die nicht aus Rügen kommt. Was ihr schmeckt, sind tatsächlich Geschmacksverstärker.
Wie geht's?
Verdickungsmittel
ich
und
das peinlich,
Eiklar hauptsächlich.
Das ist auch schon peinlich. Das war natürlich eine kleine Falle.
Genau.
Aber
du hast also das super gesehen.
Man sieht es ja auch, so sieht ja nicht eine Wurst aus. Aber ich wollte auch mal sagen, wenn es Menschen egal ist und wenn sie es geschmacklich nicht unterscheiden wollen oder können, dann spricht überhaupt nichts dagegen, eine vegetarische Wurst zu
essen. Jeder soll essen, was er will.
Genau.
Ja. Ich zum
und wenn dabei ein Tier nicht stirbt, dann ist das schön. Sogar sinnvoll.
Ja.
Irgendwie.
Na, bei Nudeln stirbt ja auch kein Tier.
Eben. Das weshalb stimmt. Ich zum Beispiel keine Fleischersatzprodukte esse und das jetzt auch gar nicht so unbedingt.
Da es ja gleich möchte? Noch die Ente gibt, könnte ich das ja. Jetzt wieder wegstellen.
Ich bin dafür, weil
sein, aber wir wollten nur schauen, ob
Das macht mich nicht an.
Nein?
Es macht mich nicht an.
Gut, was ist nein. Für dich der Unterschied zwischen Wurst und Käse? Das ist wahrscheinlich eine total unverschämte Frage. Der
Geschmack. Also, wenn ich Käse nehme, die so unglaublich viele verschiedene Sorten gibt, ich bin ja durch Zufall zum Käse gekommen. Wir haben ja Zeit, ich kann ja ein bisschen was erzählen.
Wir haben zumindest knapp über eine Stunde. Wir haben nicht ganz so lange.
Ich bin zum Käse gekommen dadurch, dass ich in Paris neben einem Käseladen, ganz kleinen Käseladen lebte, wo ich nie mich getraut habe reinzugehen, weil da standen immer Catherine Deneuve oder Madame Giscard d'Estaing an, machten Schlange. Und wenn ich da reingehe, dann werden Leute fragen, was wollen Sie, sag ich Käse, dann haben Sie alle kaputt. Wenn ich sage, ein Camembert, dann sagen die, was für ein Camembert. Also habe ich mich nicht reingetraut, bis ich eines Tages dachte, du bist doch Journalist. Ich gehe rein, Madame sitzt hinter der Kasse, ich sage, ich hätte gerne den Patron gesprochen, der Patron kommt, ein kleiner Mann, und dann sage ich, ich bin von deutschen Fernsehen, ich würde gerne ein Reportage über seinen Käseladen macht. Ja, kommen Sie am Dienstag früh, Mutter, haben wir geschlossen, Dienstag früh ist hier nicht viel los. Und da habe ich durch diesen Mann habe ich ganz viel über Käse und die Hintergründe des Käses kennengelernt, weil Käse ist ja auch, so wie das Confit, eigentlich etwas, wie man Nahrung aufbewahrt, nämlich wie man Milch aufbewahrt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass der in Frankreich gerade der Rohmilchkäse, der hat auch mit den Menschen in Frankreich zu tun, mit der Art zu arbeiten zu tun. Also es geht da nicht darum, dass man ein Produkt herstellt, das gut verkäuflich ist, sondern da haben Leute eine Ziegenherde und treiben die zu gewissen Jahreszeiten auf gewissen Wiesen, in gewissen Höhen, weil sie wissen, dann schmeckt der Käse besser als dann. Und dann ist der Prozess des Käsemachens ja nicht fertig, wenn der Bauer oder der Käsehersteller den Käse fertig gemacht hat, sondern dann kommt der zweite ganz wichtige Schritt, das ist sozusagen affinieren, den Käse reifen zu lassen. Und das ist auch eine Kunst, Käse richtig reifen zu lassen. Mein Freund Roland Barthélemy, der eben diesen Käseladen hatte, der hatte einen eigenen Käsemeister, einen Kellermeister, und in dem Keller war die Temperatur in verschieden. Vorne war es ein bisschen wärmer als hinten. Da wurden die Käse zuerst da hinten gelegt, dann kamen sie weiter nach vorne. Und wenn ich bei dem dann Käse einkaufen ging und sagte, du pass auf, ich brauche für 8 Leute Käse, dann sagt er, wann, für heute oder für morgen? Okay, sage ich, für heute, dann hat er den Käse rausgesucht, der für heute war.
Und dann sagte er, was gibt es sonst noch zum Essen und so. Wenn ich sagte, für morgen, dann hat er den Käse rausgesucht, der morgenreif war. Und ich meine, das sind Dinge, die kann man sich hier gar nicht vorstellen. Die könnte sich hier ein Käseladen wahrscheinlich auch gar nicht leisten, weil gar nicht so ein großer Umsatz wäre, wie das bei dem eben der Fall ist, mitten in Paris. Und dann, das war jemand, zu dem ich dann, weil ich ihn kennengelernt habe, wir uns auch dann mal zum Essen getroffen haben, dann sagte er mir eines Tages, weißt du, 6 Wochen vor Wahlen, da waren wieder Wahlen, 6 Wochen vor Wahlen kaufen die Leute nichts mehr ein. Die werden dann unruhig und dann wird es schlimm. Dann habe ich mir angewöhnt, immer vor Wahlen mit ihm essen zu gehen und zu sagen, was sagen die Leute bei dir im Laden, wen sie wählen? Und dann kam raus, dass natürlich ganz viel mehr Le Pen wählen würden, als es, und da habe ich immer sozusagen die Zahlen für die Rechtsradikalen schon sozusagen für mich selbst immer schon mal erhöht, weil ich gesagt habe, da reden sie echt darüber. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, du, ich würde dich gerne in die vorschlagen als Ehrengenosse, Ehrengeselle in die französische Käsegilde. Und dann wurde ich in die Käsegilde aufgenommen. Dann eine große Zeremonie beim großen Essen und dann traten so Kapuzenleute auf. Ich bekam da so eine Kette umgehängt und saß und dann beim Abendessen, das daraufhin folgte, sowas wird alles in Frankreich immer mit schönem Essen verbunden. Und saß neben Pierre Androuet, das war der damalige Käsepapst in Frankreich. Und dann sieht er, wie ich den Käse esse, den Camembert. Ne? Also schneide mir ein Stück Camembert ab und mache das auf die Baguette. Und dann sagt er,
ein Tortenstückchen.
Ja, sagt er, essen Sie den immer so? Ich sage, ja, wieso nicht? Da sagt er, aber gucken Sie mal, jetzt haben Sie hier eine Flasche Wein. Wenn Sie die Flasche ausgetrunken haben, essen Sie die Flasche auch auf? Und da hat er mir klar gemacht, man muss die Rinde abschneiden. Und dann habe ich gelernt, dass die Rinde ja nichts anderes ist als getrocknete Bakterien. Ne, die Bakterien, die innen den Käse verändert haben, die sterben außen ab und die machen die Rinde. Und deswegen gibt es sehr viele Käsesorten, wo man sowieso die Rinde nicht mitessen sollte. Weil man eben auch sagt, die ist gesundheitsschädlich wegen Listerinen, die da drin sind oder wie das Zeug heißt. Und dann sagt er zu mir, du musst die Gebrüder Lohr kennenlernen, die machen den besten Roquefort. Also jetzt mal eine Frage an euch. Aus was für einer Milch wird das gemacht? Roquefort-Käse.
Kuhmilch sagen, möglicherweise
so. Christina, was du?
Cuvée. Ich glaube auch, oder?
Ja. Nein, eben nicht. Schaf.
Schaf.
Und dann hat er mir erzählt, wo das alles ist, dieser Ort
Roquefort. Kann man da von der Farbe her drauf kommen?
Nee.
Wie ist auch, die Milch ist auch weiß.
Ja, aber.
Und auch vom Geschmack her kann man nicht drauf kommen. Und dann hat er mir erzählt, wo dieser Ort Roquefort ist. Der ist, liegt völlig versteckt auf einer Hochebene, die etwa so groß ist wie Saarland. Und auf dieser Hochebene wächst nichts. Oder gerade genug, um Schafe weiden zu lassen. Und diese Schafmilch, dem wird Roquefort gemacht. Und dann habe ich einen Film gemacht darüber, weil das einfach ganz spannend ist, so eine Gegend zu sehen und dann den Käse, den es nach der Legende her schon vor Urzeiten gegeben hat. Und man sagt, er sei so entstanden. Also der Roquefort selber, das muss man wissen, da wird das Lab abgehoben von der Milch, dann unten ist das Wasser raus und dann hat man oben das. Und dann wird da rein Brotkrümel gesträubt. Und das werden da, die verschimmeln und die machen das Blaue dann daraus. Und das ist Penicillin. Und so, jetzt altert der und so weiter und so fort. Also die Geschichte, die Legende geht so, die hat mir dann ein alter Bauer erzählt. Oh, vous savez, il y a longtemps. Lange her, sagt er, da gab es einen Bauern, einen Hirten, der war mit seiner Käse, mit seinem Schafen unterwegs und dann hat er auf seinem Brot sich ein bisschen von dem Käse abgepackt und hat es angefangen zu essen, aber dann musste er zu seiner Liebsten. Und als er 14 Tage später wieder zurückkam, war das alles verschimmelt. Und
dann war der Roquefort geboren.
Verbinden sich denn mit dieser Ehrenmitgliedschaft irgendwelche Pflichten?
Nein.
Jahrestreffen nix. Oder kriegst du regelmäßig Zuwendungen käsiger Art aus Frankreich?
Oder gibt es Strafen? Ich hänge so ein bisschen an diesem Kapuzenmenschen, die da rumlaufen.
Nein, nein. Die Kapuzenmenschen, die haben damit zu tun, dass die Franzosen ja ein anderes System haben als wir, ein Bildungssystem. Und in Frankreich man dieses Gildesystem noch aufrechterhält, wo sozusagen die Gilde selbst, das Handwerk sich selbst feiert und sich ernst nimmt. Man wird nur Mitglied der Gilde durch zwei Paten, die bezeugen, dass man guten Käse macht oder guter Affineur oder sowas. Mhm. Und deswegen haben die so diese mittelalterlichen Kapuzen Umhänge da an.
Aber es ist ja enorm, dass man selbst in einer absoluten Spitzengastronomie in Deutschland, wenn der Käsewagen rumfährt, die Menschen den Käse mit Rinde essen sieht.
Ja, weil sie es nicht wissen.
Ja, aber es ist doch verrückt. Also wir wissen, ich würde mir einbilden, dass die Deutschen wahnsinnig aufgeholt haben und inzwischen ganz viel wissen und sich bei Weinen gut auskennen und ja. Gutes Gespür.
Also ich muss dir leicht widersprechen. Ich war mal bei, als Bio diese Kochsendung machte. Hatte ich gesagt, du, ich koche nichts, ich bring Käse mit. Und dann haben wir da viel über Käse gesprochen. Dann habe ich ihm auch erklärt, dass man die Rinde abschneiden sollte.
Ja.
Und seitdem passiert es immer wieder, dass ich Leute treffe, die sagen, ach, Herr Wickert, Sie kommen mir teuer zu stehen. Ja, warum denn? Meine Frau schneidet immer die Rinde ab, seitdem Sie das gesagt haben. Also es gibt schon Leute, die es wissen. Auf der anderen Seite, das ist ja kein Muss. Es gibt auch in Frankreich Leute, die die Rinde mitessen, weil sie sagen, schmeckt besser.
Gibt es denn auch guten deutschen und guten Schweizer Käse oder muss es immer laufen?
Ich war jetzt auf der Buchmesse.
Ja.
Und das ist ja in der Nähe von Rheinhessen und so. Und da gibt es, wie ich finde, etwas, ich spreche es falsch aus, Handkäse mit Musik.
Ja, genau.
Und das finde ich was Köstliches. Das ist ein
Harzer Roller,
aber der ist dann so mit Zwiebeln und Essig angemacht. Ja. Das ist köstlich.
Sehr gut für die Figur auch. Großer
Proteingehalt. Und null Fett. Ja. Ich glaube, null Fett. Aber ich finde, es schmeckt köstlich. Ich habe da jetzt gerade bei einem Essen, das ich da hatte, gleich das zweimal bestellt hinterher.
Der reift ja auch, der Harzer Roller, wenn man ihn so ein bisschen
länger im Kühlschrank legt. Muss er, ja, weil sonst in der Mitte ist er weiß und da sieht er schrecklich aus und schmeckt auch gar nicht.
Ich mag ihn aber lustigerweise, ja, wenn er weiß ist, mag ich ihn lieber, als wenn er sehr lange rumsteht, weil dann riecht er eigentlich unangenehm. Findest du den?
Nein, er riecht überhaupt nicht. Nein. Also, aber dann isst du wahrscheinlich auch den Camembert noch, wenn er innen weiß ist oder sowas. Wie furchtbar.
Na, wie entsetzt. Ich hab keine Manieren.
Wie schaffst du es denn, in Deutschland guten Käse zu bekommen, wenn die Ansprüche so hoch sind? Frage stelle ich natürlich nicht ohne Hintergrund. Ich habe gelesen, der Käse kommt bei euch per Post.
Dann rufe ich Wolfram Schreier an oder schreibe ihm eine Mail. Und sage, lieber Herr Schreier, ich brauche für so und so viele Leute Käse an dem und dem Tag. Und wer ist Herr Schreier? Herr Schreier ist hat einen besonderen Käseladen, Käsereich, in Singen. Und da wirst du natürlich sagen, wie kommst du auf einen Käseladen in Singen? Na, wie es der Zufall will. Ich mache in der Gegend von Singen in Pfullendorf eine Lesung. Und dann hinterher signiert man ja die Bücher. Und dann signiere ich und dann kommt einer und legt mir ein großes, dickes Buch, ein Fotoband über Käse, geschrieben von Roland Barthélemy, meinem Freund, dem Käsehändler, mit dem ich immer noch Beziehungen habe. Und sagt, das habe ich mir heute früh in Paris bei Roland Barthélemy noch für Sie widmen lassen. Und dann schlägt er das auf und gibt mir das Ganze. Und dann erzählt er mir, dass er auch mit dem Roland Barthélemy befreundet ist und dass er diesen Käseladen hat und er hat von Roland Barthélemy das Affinieren gelernt, den Reifeprozess. Das ist was sehr, sehr Kompliziertes. Da gibt es gewisse Käse, die werden mit wenig Sauerstoff, andere mit besonders viel Sauerstoff, also zum Reifen lassen. Und Wolfram Schreier macht im Sommer seinen Laden immer 6 Wochen zu und dann fährt er mit seiner Frau durch Frankreich zu verschiedenen
Käseproduzenten und arbeitet da mal eine Woche mit und sowas. Dadurch hat er Beziehungen zu Leuten und kriegt Käse, den man sonst nur ganz schwierig noch bekommt. Also es gibt zum Beispiel einen Käse, der heißt Epoisse. Das ist ein Käse, der ist in so einem diesem Holz, wie nennt man das, den Tönchen, Körbchen. Und wenn man den isst, fließt er. Man muss also das, was Rinde wäre, oben mit einem Löffel schon mal abnehmen und dann löffelt man sich das raus. Und das ist ein wunderbarer Käse. Man kann den Geschmack jetzt gar nicht beschreiben. Wenn er richtig affiniert ist, ist er ganz fein. Wenn er schlecht affiniert ist, schmeckt er scharf. Also das Wichtige ist, dass er reif ist, dass er milde schmeckt. Und das ist ein schwieriger Prozess. Nun gibt es ganz wenig, ich glaube, es gibt nur noch 2 Bauernhöfe in Frankreich, die das mit Hand produzieren. Aber weil er bei dem einen Bauernhof mal eine Woche gearbeitet hat, kriegt er den geliefert. Und das ist so einer, der auch weiß, was ich mag oder sowas und dem mir auch mal geschickt sagt, ich habe da mal was anderes dazu getan. Also nicht ein Salers diesmal, sondern Layol. Und plötzlich sage ich, der Layol. Ja, aber ich habe ihn noch bevor dazu gelegt. Ach, der schmeckt so der ist schön fruchtig. Und so lernt man dann Stück für Stück.
Ist das so eine Art Sammelleidenschaft?
Nein, ich sammle keinen Käse.
Nee, aber also an Wissen über Käse. Dass man sich freut, wenn man wieder irgendwie einen neuen Käse kennengelernt hat. Ja, eine neue Geschichte dazu.
Ich bekomme alle Vierteljahre geschickt Le Fromager. Müsste Grunand ja vielleicht auch herausgeben, aber es gibt zu wenig Leute, die das natürlich wahrscheinlich hier kaufen würden. Das ist die Fachzeitung der Käseproduzenten. Und dann schreiben die zum Beispiel, wie man den oder jenen Käse mit Salz einreibt oder jenen Käse mit einem alten Hemd einmal die Woche abwischen. Ja? Und dann, oder wie zum Beispiel auch beim Vacherin, das ist ja auch so einer, der in so einem Holzkistchen ist. Das Holz für den Vacherin wird aus Birkenrinde abgezogen. Und dann ist ein großer, langer Artikel über, wie die Leute die Birkenrinde abziehen, die so dünn ist und das gebaut wird. Und es gibt dann auch lustige Geschichten über den Camembert. Wie ist der Camembert entstanden? Also es gab die Bäuerin namens Marie Arel, die zu Revolutionszeiten einen Käse herstellte. Und damals wurden ja nicht nur die Adligen verfolgt, sondern auch die Kirche. Und dann hat sich ein Mönch bei ihr einquartiert und dann hat der ihr gesagt, also pass auf, ich bring dir jetzt bei, wie wir den Käse bei uns im Kloster immer gemacht haben. Naja, daraus entstand der Camembert. Nun ist der Camembert etwas, wo ich eben die Rinde abschneide. Und deswegen auch, weil der muss laufen, der muss nicht lüftflüssig sein, aber er muss laufen. Aber wie ist der Käse denn nun aus der Normandie sozusagen in die Welt gekommen? Die Erfindung des Zuges hat dazu beigetragen. Es kommt Mitte des 19. Jahrhunderts der Zug in die Welt und plötzlich können die Leute aus Paris ein Wochenende in der Normandie verbringen, in Deauville oder wo auch immer. Und unter anderem fährt ein Ingenieur, der bei Herrn im Büro von Herrn Eiffel, also der den Eiffelturm gebaut hat, in dem Ingenieursbüro arbeitete. Und der fährt in der Wochenende immer in die Normandie und da isst er diesen wunderbaren Camembert, der wie gesagt läuft. Aber sagt er, wie kriege ich denn jetzt den Camembert nach Paris mitnehmen? Und dann hat der diese Holzdose erfunden. Das sind alles Dinge, die machen mir Spaß, das zu erfahren.
Du sammelst diese Geschichten, richtig?
Na, ich sammle sie nicht, ich nehme sie auf und ich amüsiere mich darüber.
Und warum hast du noch kein Buch über Käse geschrieben, frage ich mich jetzt gerade.
Ich habe schon sehr viel über Käse geschrieben. Du musst mal meine Bücher besser lesen.
Okay.
Entschuldige.
Aber du hast das noch kein Buch geschrieben mit Käse auf dem Titel, richtig?
Nein.
Also ich hauptsächlich
Käse.
Über...
Nein, ich habe aber sehr viel über Käse, unter anderem über Roquefort, unter anderem über Roland Barthélemy geschrieben. Aber der Käse spielt immer wieder eine Rolle. Es gibt von de Gaulle den berühmten Satz, wie kann man ein Land mit 265 Käsesorten regieren? Aber der Käse, hat mich ja vorhin gesagt, ist ja eigentlich auch nur eine Art und Weise, Nahrung
haltbar zu konservieren. Und es war die Nahrung der Armen, der Bauern. Und deswegen war der Käse auch nicht unbedingt das, was man bei einem schicken Abendessen serviert hat. Auch weil dann die meiste Zeit bisher, bis dahin noch nicht richtig gereist ist. Und als de Gaulle Präsident war und ein Staatsdiner gab, gab es Käse, aber er stand nicht auf der Menüabfolge. Wobei ich eins dazu sagen muss, in Frankreich isst man den Käse vor der Nachspeise. Also bei uns heißt es ja, Käse stopft den Magen oder sowas ganz fürchterliches. Wer hat den Käse zum Bahnhof geholt? Also das sind alles grässliche Sätze. Er stopft nicht den Magen, sondern er ist ein Genuss, bevor ich mit der Süßspeise ende. Also bei de Gaulle stand er noch nicht auf dem Menü. Dann wurde Pompidou Präsident.
Weil er nicht fein genug war, sozusagen.
Ja, das war, gehörte,
war bäuerliches.
Das war als Grand Bourgeois passte das, dieses bäuerliche Ding da nicht so richtig. Schrieb man es nicht hin. Aß es, aber man schrieb es nicht hin. Dann wurde Pompidou ein Feinschmecker Präsident. Jetzt kam es auch auf die Karte und es gab immer diese verschiedenen Käse. Und wobei man eins wissen muss, man isst dann nicht sehr viel. Man isst dann drei Stück, die aber alle nicht sehr groß sind, die man so auf dem Teller nimmt. Also das Schreckliche ist, französische Restaurateure sagen, wir haben unser Angebot verändert. Weil wenn da stand Plateau de Fromage, also Käseplatte, dann kostete es, sagen wir mal, 20 Francs damals, zu Franc-Zeiten. Und dann kamen die Deutschen und sagten, aber billig, ein Plateau de Fromage bestellen und essen das alles auf. Dabei ist natürlich nur gemeint, dass man sich drei Stückchen abschneidet davon. Also insofern bringen die jetzt nicht mehr das große Plateau de Fromage, sondern nur noch ein bisschen was für die deutschen Touristen. So, und jetzt ist das auch bei den Staatsdiners, aber jetzt wird Sarkozy Präsident. Und Sarkozy, das ist einer, der am liebsten Pizza mit Cola isst. Er wird der Präsident und der alles, der ganz hektisch ist. Also hat er gesagt, wie lange dauert ein Staatsdiner? 1 Stunde 20 Minuten. Ist mir zu lang. Und hat den Käsegang gestrichen, weil es ihm einfach zu lang war. Und er mit Käse sowieso nichts anfangen konnte. Nur wenn Angela Merkel kam, rief er selbst in der Küche an und hat gesagt, Angela, kommt, ihr wisst, die mag Käse. Dann wurde der Käse wieder rausgeholt. Also man sieht, dass der Käse, das hat auch eine gesellschaftliche Funktion. Mhm.
Welche deutschen Politiker haben sich denn in Frankreich bei Staatsbankett wirklich blamiert oder vielleicht besonders hervorgetan durch ihr Fachwissen?
Kenne ich keinen und kann ich auch nicht beantworten. Nee. Ich sagen. Nee, also ich weiß nicht, wenn ich, wäre doch wunderbar zu erzählen, der hat es blamiert. Ja. Aber nein, ich weiß es nicht.
Und gibt es unter den Politikern, die du in deiner Karriere begleitet hast, denn welche von denen du sagen würdest, die verstehen richtig viel von der Kulinarik und vom Essen? Wer sind da diejenigen, die du nennen würdest?
Ja. Also das ist eine ganz schwierige Sache, weil ich mir nicht zutraue, sowas zu beurteilen. Dazu muss man Koch sein wie er oder sowas, der beurteilen kann. Ich weiß, was ich mag. Andere Leute reden auch über Essen, aber ich kann es nicht beurteilen, muss ich sagen. Ich bin eher jemand, der eingeführt worden ist in die Kenntnisse vom Essen. Aber in Frankreich ist ja das Schöne, dass alle Leute Biografien schreiben. Also die Fahrer von den Ministern, die Fahrer von den Präsidenten. Also der Fahrer von Mitterrand, der hat zum Beispiel geschrieben, manchmal musste er morgens um 4 Uhr in Paris losfahren, in die Bretagne, frisches Sägetier holen, damit es um Mittag auf dem Tisch bei Mitterrand war, aber frisch war vom Tagfang. Und da hat der Koch der Élysée-Küche, in der 120 Leute etwa arbeiten, hat der Koch der Élysée-Küche mal eine Rangfolge von denen gemacht, wo er sagte, wer verstand was vom Essen. Also derjenige, der am allermeisten war, verstand vom Essen, war Giscard. Der Giscard kommt von einem Drei-Sterne-Lokal und hat eine wunderbare Tarte aux Pommes, also Apfeltarte, als Nachspeise bekommen. Sagt zu seinem Pâtissier, der auch seine Memoiren geschrieben hat, da steht das drin, sagt zu seinem Pâtissier,
Die bitte möchte ich heute zur Nachspeise haben. Da kommt Hassan der Zweite, König von Marokko, und das als Nachspeise. Also der Koch ruft natürlich dann in dem Restaurant an und sagt, lieber Patissier, jetzt erklär mir genau, wie machst du das? Und der erklärt genau die Mengen und all das. Und er macht das. Und am nächsten Morgen fragt er den Chefkoch, weil der Chefkoch dann zum Rapport gemacht, wie war die Reaktion? Und da sagt er, entsetzlich, der Giscard hat geflucht und hat gesagt, es war die peinlichste Situation überhaupt bei dem ganzen Essen, wie ich dem König solch eine schreckliche Sache wie diese Tarte vorsetze. Und der Patissier natürlich um Gottes Willen und hat den Koch wieder angerufen von dem anderen Restaurant. Also aber jedes Mal, wenn er die Tarte vorlegte, wurde er furchtbar beschimpft. Und dann fuhr der Giscard in Urlaub. Da gibt es das Fort de Brégançon, da am Côte d'Azur. Das ist der Feriensitz des französischen Präsidenten. Und da ist der Patissier nicht mitgefahren, sondern hat er einen Adlatus mitgeschickt und hat ihm gesagt, pass auf, der wird jetzt wieder nach dieser Tarte aux Pommes fragen, hier so und so muss der machen. Jetzt macht der Adlatus die Tarte aux Pommes und Giscard, ich habe nie eine bessere Tarte aux Pommes gegessen. Also für den Patissier natürlich was Entsetzliches. Ja. Das war Giscard. Als zweiten hat er gesagt, Mitterrand, der verstand auch wirklich was von Essen. Und Mitterrand, der war bei besagtem Hassan II. Gewesen zu Besuch in Marokko und hatte da einen Minztee getrunken und kommt zurück und sagt zu einem Chefkoch, ich möchte diesen Minztee trinken, wie ich den bei Hassan bekommen habe. Also der Koch ruft natürlich beim Koch in Marokko an und sagt, wie, ja, pass auf, ich schicke dir mal diesen Tee dazu und dann machst du das so und so und so und so. Er macht dieselbe Reaktion wie bei dem Patissier von Giscard. Mhm. Ach, schrecklich, nein, überhaupt nicht. Also dreimal schrecklich, überhaupt nicht. Dann hat Mitterrand gesagt, wir lassen den Teekocher von Hassan II. Nach Paris kommen, dass er das euch mal erklärt. Und das wurde dann tatsächlich gemacht. Dann wurde er eingeflogen. Und dann hat er das erklärt und dann hatten die das immer zwar auch schon so gemacht, aber jetzt schmeckte es plötzlich. Dann von
Was weiß man denn von Macron?
Macron, ja, der weiß was. Also erstmal muss ich jetzt noch Chirac abarbeiten ja. Und Hollande und Sarkozy haben wir ja schon. Chirac ist einer, der mag es deftig gerne. Also das war für den Chefkoch kein besonderer Feinschmecker. Hollande kannst du vergessen. Macron, der versteht schon was davon. Mhm.
Ich stelle mir gerade vor, wie das in Deutschland ankäme, wenn, sagen wir mal, die Verteidigungsministerin ihren Fahrer an die Ostsee schickte,
ja, das wahrscheinlich
um eine Maischolle zu bitten. Da hätten wir wahrscheinlich einen Rücktrittsgrund.
Gibt es in der Ostsee Schollen?
Ich glaube schon. Ja. Ja, also noch ein paar kleine. Ja.
Gibt es in der Ostsee Schollen, Achim?
Ja.
Ah ja, gut.
Aber heute gibt es Ente.
Heute gibt es ja. Ente.
Magst du uns kurz mal sagen, wie weit du bist und was du gerade tust?
Ja, die Ente ist jetzt im Ofen. Die wird jetzt so langsam mal erwärmt, wieder zum Leben erweckt. Und dann ich mache gerade einen Salat, so einen marokkanischen Kichererbsensalat, weil sonst bekommt Christina heute
vielen
überhaupt
Dank,
nichts.
Vielen Dank, du bist immer so gut zu
und
mir.
Und ich denke, ich weiß nicht, Franzosen können damit wahrscheinlich nicht leben, aber ich habe da schon so eine nordafrikanische Assoziation mit Duka und Harissa. Das ist ja in Frankreich auch total beliebt. Ja. Kichererbsen auch und kleine Artischocken sind mit drin. Also ich glaube, wir könnten mit der Kombination auch leben, oder?
Ja, unbedingt.
Passt das zum Wein, den du uns mitgebracht hast?
Den haben wir mitgebracht.
Ich dachte, das ist ein Wunsch von dir gewesen.
Wir könnten ja das mal nutzen und mal anstoßen.
Genau.
Wir trinken einen französischen Bio-Wein. Einen roten, zum Wohl.
Das behaupten die ganz viel von ihren Weinen, dass es Bio-Weine seien.
Von 2010, Château Vieux Poré. Saint-Emilion. Bin gespannt, was du sagst.
Wunderbar. Ich liebe das. Das ist so richtig einer, der hat Körper, würde man sagen. Aber ich ganz muss Mund zurückkommen zu deiner Geschichte, ja. Was passiert, wenn die Deutschen. Ich habe ein Interviewbuch mit Schäuble und dem französischen Finanzminister Sapin gemacht. Und ich weiß genau, dass der Sapin über dem Finanzministerium eine tolle Wohnung hat und natürlich, dass er auch einen Koch hat und all solche Sachen. Und dann habe ich ihn gefragt, haben Sie
Sie wohnen doch in der Wohnung da oben. Ja. Aber wissen Sie was, hat er gesagt, seitdem Hollande Präsident ist, muss man dafür Miete bezahlen. Fand er schon ganz schrecklich. Dann sage ich, aber Sie haben einen Koch. Ja, ich habe einen Koch. Naja, also ich habe einen Koch, natürlich einen Chefkoch, aber arbeiten die Leute zu. Und dann sagt der Sapin zum Schäuble, hast du auch eine Dienstwohnung im Ministerium? Nein, sagt er. Ja, wo wohnst du denn? Dann sagt er, ich habe was gemietet. Aha.
In Berlin?
In Berlin, ja.
Sonst ja Gengenbach, glaube ich, ne?
Ja, Baden, aber er lebt ja nun als Minister, jetzt als als Präsident des Bundestags in Berlin. So, jetzt ist er dann ja noch Finanzminister und dann sagt der französische Finanzminister, musst eine Wohnung selber mieten? Aber du hast doch einen Koch. Dann sagt er, nein, ich habe keinen Koch. Ja, was machst du denn, wenn du Gäste hast? Dann sagt er, dann gehe ich ins Restaurant. Oh, das ist aber teuer.
Ja, unvorstellbar. Das ist ein großer
kultureller Unterschied. Ja, und dann erzählte er, und das war eben auch ganz lustig, dann erzählte der Sapin, dass es unter den Ministerien Wettbewerb gibt, wer den besten Koch hat. Dass man also sich gegenseitig, also ey, ich habe einen besseren Koch als du, und dann kommt doch mal zu mir essen, aha, der ist super.
Also das gute Essen ist in Frankreich identitätsstiftend.
Absolut, ja.
Gilt das für andere Länder auch? Ist das besonders ausgeprägt in Frankreich?
Ich glaube, dass Identität, also kollektive Identität und nationale Identität, aus ganz vielen Dingen zusammengesetzt sind. Da habe ich ja nun dieses Buch drüber geschrieben, Identifiziert euch, weil die Deutschen ein Problem mit ihrer Identität haben. Und es gibt eben auch die Identität des Essens und Trinkens. Das merkt man, wenn man in eine Weingegend kommt, also sagen wir mal Rheinhessen, da trinken die immer einen ganz sauren Wein. Wie ich meine, weil ich nicht aus Rheinhessen komme, einen Riesling. Und die sagen, nein, der ist frisch.
Ja, knackig.
Ja, aber ich möchte ihn nicht unbedingt nehmen. Aber die lieben diesen Wein und können ohne diesen Wein gar nicht. Und dann so gibt es eben ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man aufwächst, mit welchem Getränk man aufwächst und mit welchen dazu passenden Gerichten man aufwächst. Und man sagt, in den Gegenden, in denen Wein kultiviert wird, essen die Leute besser. Mhm. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber das liegt vielleicht daran, weil der Wein ja auch etwas ist, was man abschmecken muss. Mhm. Und man muss ja auch schmecken lernen. Das ist etwas, was bei uns gar nicht so bewusst ist, aber in Frankreich lernen die Kinder in der Schule gutes Essen schmecken. Also ich habe in Südfrankreich nochmal einen ganz kleinen Ort, ein kleines Häuschen. Und das ist ein Ort, der ist umgeben mit einem Eichenwald. Und da gibt es auch ein bisschen Trüffel. Und einmal im Januar machen die eine Woche Trüffel. Da gibt es einen Trüffelmarkt und so weiter und so fort. Und in dieser einen Woche wird in der Schulkantine nur Essen mit Trüffeln serviert. Oh. Das heißt, die lernen das schon. Die Patissiers gehen in Paris hin. So, wie habe ich den Trüffel kennengelernt? Mhm. Als erwachsener Mensch bin ich Korrespondent in Paris und habe das große Glück, dass es bei einer Zeitschrift, die ihr vielleicht kennt, Essen und Trinken, einen Chefkritiker gibt, Gerd von Paczenski. Der war da in den 60er, 70er Jahren, der deutsche eigentlich Papst.
Ein großer Name, ja.
Großer
Kritiker. Wir sprechen bis heute über seine Veröffentlichung. Gut.
Und der muss euch viel gekostet haben. Denn der rief mich dann mal an und sagte, ich komme nach Paris, ich muss alle 3-Sterne-Lokale durchessen. Ich brauche aber jemand, der für mich reserviert. Wenn der Paczenski reserviert, dann wissen die gleich, wer ich bin. Also ich muss reservieren, aber ich muss immer mitkommen zum Essen. Aber auch deswegen, weil man dann verschiedene Sachen ausprobieren kann. Er nimmt dann mal das, was man selbst bestellt hat und so. Also wunderbar, herrliche Sache. Also ich mache das.
Wie viele 3-Sterne-Restaurants gab es denn zu der Zeit in
Paris? Ich glaube, 6 oder 7 wird es gegeben haben. Okay. Aber er wollte, da sagte, man muss als Kritiker mindestens 2-mal in dasselbe Lokal gehen, weil man weiß nicht, einmal war es vielleicht schlecht, einmal war es vielleicht gut, besonders gut. Und jetzt gehen wir in eins, und ich weiß noch genau, es hieß Viva Roy, hieß das damals. Und dann sagt er, was soll ich denn bestellen? Ach, sagt er, hier nehmen Sie das Stück Fleisch mit Trüffeln. Ich hatte nie in meinem Leben, ich wusste gar nicht, was Trüffel war quasi. So, jetzt setze ich mich da hin und kriege also mein Ding.
Und dann habe ich da dieses Stück Fleisch mit irgendeiner Soße und so weiter. Und jetzt fange ich das an zu essen. Und irgendwann sage ich zu dem, und wo sind jetzt die Trüffel? Das war natürlich in der Soße drin. Ja. Aber das muss man lernen. Und ja, dann muss man sich erklären lassen.
Wie alt warst du da?
Weiß nicht was. 30 vielleicht. Also, ja. Aber heute gibt es ja überall Pasta mit Trüffeln. Aber das gab es damals nicht.
Und da sind wahrscheinlich auch nicht überall die Trüffel immer echt, sondern manchmal ist es Trüffelöl.
Naja, sie werden ja häufig reingetrieben. Dann. Aber so muss man, wie man Wein schmecken lernen muss, muss man auch einfach Essen schmecken lernen. Also ich habe deswegen mir immer angewohnt, wenn ich irgendwo hinfahre in ein fremdes Land, esse ich das, was es dort gibt. Also in China habe ich Qualle süß-sauer gegessen und es hat gar nicht schlecht geschmeckt.
Süß-sauer. Hat es dich Überwindung gekostet?
Null. Die sehen aus, die sind geschnitten dann so in Streifen wie Nudeln etwa. Nein, da isst man mit Stäbchen. Oder
knackt im Mund.
Ja, ein bisschen al dente. Hast du auch mal gegessen?
Ja, oft, ja.
Also ich finde es gar
Verlieren nicht die nicht ganz viel Wasser, wenn die... Nee, also die werden gekocht, gedünstet? Bestehen die nicht zu 90% aus Wasser? Was bleibt denn da noch übrig?
Weißt du, was man mit Quallen macht?
Oh, ich habe noch keine gekocht.
Gut, ich stelle mir das irgendwie so vor, als wenn sie dann weg ist, weil sie besteht ja...
Nein, die ist ja hauptsächlich getrocknet, aus Wasser. Da musst du wieder einweichen und dann kannst du sie marinieren, kurz braten und sowas. Ne? Also das ist ein getrocknetes, die frisch geht nicht. Also die sind getrocknet, dann werden sie eingeweicht und dann kann man sie weiterverwenden. Ist aber...
Ich weiß, dass ich als Kind Quallen Sandkuchen an der Ostsee gebacken habe. Ah, ja. Ich war da schon ein Gourmet.
Ja, vegetarisch. Ja. Ah, nein, du ist ja kein Vegetar. Qualle
ist nicht vegetarisch. Nee,
Qualle ist nicht vegetarisch.
Nee. Aber bei so in Sushi-Lieferdiensten in Hamburg kann man ohne weiteres heute Quallensalat bestellen. Das ist gar nicht selten mehr.
Ja. Aber ich will nochmal
auf das Identitätsthema zurückkommen. Was ist denn vergleichbar in Deutschland mit dem Thema Kulinarik in Frankreich? Was stiftet für die Deutschen Identität?
Kulinarische Identität.
Kulinarische Identität?
Ja, das wäre eine gute zweite Frage, aber was ist so groß in Deutschland für
unsere...
Das
Thema der Identität ist ja etwas, das bei uns umstritten ist, weil die Rechtsradikalen das benutzen für sich.
Genau.
Aber Identität ist etwas, wenn man es richtig definiert, und das tue ich auch gleich so, wie ich es für richtig halte, etwas, was weder rechts noch links ist. Das ist wie wenn ich sage, ein Tannenbaum ist rechts oder links. Geht auch nicht. Identität ist etwas, was aus ganz vielen verschiedenen Dingen sich zusammensetzt. Und der französische Historiker Fernand Braudel, der 3 Bände über l'identité de la France geschrieben hat, der sagt, es ist wie Sedimente, die sich im Meer über Jahrhunderte absetzen und dann Gebirge formen. Und das heißt, da kommen ganz viele Dinge zusammen, die sich über lange Zeit hinweg absetzen. Und da gehört die Sprache dazu, das ist klar. Es gehören die Sitten dazu, die Werte, die Interpretation der Werte. Natürlich die Kultur gehört dazu, ganz viel. Aber das fängt auch schon an mit Kinderliedern. Also ein Beispiel. Günter Grass ist 17 Jahre alt, wird eingezogen in Waffen-SS als Kindersoldat. Da ist eine Truppe von Kindersoldaten. Und die sollen jetzt im Thüringer Wald gegen die Russen kämpfen. In den letzten Monate des Krieges. Und der Kompaniechef sagt, hier im Keller ganz viele Fahrräder, los, alle auf die Fahrräder, fahren wir nach vorne zum Russen. Und dann sagt der Gast, ich kann nicht Radfahren. Er sagt, da kommst du nach, die auf der Räder, brumm, nächste Kurve, sind sie alle erschossen vom Russen. Jetzt sitzt der arme Gast da, geht durch den Wald mit seinem Gewehr und es wird Nacht und der hat Todesangst, was jeder von uns wahrscheinlich auch hätte.
Klar.
Und jetzt hört er jemand kommen.
Oder er ist allein?
Ist allein.
Weil alle anderen erschossen worden sind? Alle?
Ja. Gott. Und er ist allein. Er hat das schon erlebt, dass die alle erschossen worden sind. Ist allein und jetzt hört er jemand kommen, der näher kommt und dann fängt er an, Händchen klein ging allein zu singen. Das schreibt er in seinem biografischen Werk. Das hat mit Identität zu tun. Denn ein Russe hätte sofort gewusst, da ist ein Deutscher. Ein Russe, was ganz anderes singt, oder ein Franzose, was singt was anderes. Das war Teil, das ist das Interessante. Man merkt es gar nicht, dass das mit der Identität zu tun hat, weil es einem so alltäglich erscheint. Aber weil wir Deutsche halt das immer so für uns haben. Und dann gehört natürlich eins dazu, Jan, und das ist das, was die Deutschen so belastet, es gehört 2 Dinge, muss ich eigentlich sagen. Ja, die späte Nationwerdung, das heißt, wir haben nicht wie die Franzosen einfach unsere Identität aus der Geschichte, sondern wir haben das Problem mit unserer Geschichte für die Identität, nämlich es gehört dazu, die 12 Jahre Drittes Reich, der Zweite Weltkrieg, die Konzentrationslager, die Gaskammern, die 6 Millionen vernichteten Menschen. Die gehören zu unserer Identität. Und das Wichtige ist, und das schreibe ich auch eben in dem Buch, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir dürfen nicht einfach sagen, damit haben wir A nichts zu tun, ich bin Europäer. Wunderbar, da geht der Europäer in Paris ins Bistro und dann sagt der Kellner, wo kommen Sie denn her? Ich bin Europäer, lacht er sich kaputt, sagt er, das ist aber einen deutschen Akzent. Also, man kann der eigenen Identität nicht entfliehen, sondern man muss sich mit ihr auseinandersetzen. Man muss wissen, was war und zu welchem Verhalten zwingt mich das in der Zukunft. Mhm. Und das Interessante ist, man muss nicht ein Deutscher sein, der von Deutschen geboren wurde, um deutsche Identität zu bekommen. Beispiel. Fatih Akin, ein in Hamburg geborener Regisseur, der nicht unbedingt einen sehr deutschen Namen trägt, aber er ist ein Deutscher und ein deutscher Regisseur, sehr erfolgreicher Regisseur. Der sagt in einer Sendung des Deutschlandfunks, die ich sonntags immer höre, was ich denke, wenn ich Deutschland höre. Da höre ich immer, weil die Sendung, weil da rasiere ich mich zu der Zeit gerade. Mhm. Und da sagt er, Deutschland ist meine Heimat. Ich liebe dieses Land. Es ist ein Land der Meinungsfreiheit, ein Land, wo es Bildung gibt. Aber, sagt er, ich habe mir immer gesagt, mit dem deutschen Völkermord habe ich nichts zu tun. Ich habe meinen eigenen Völkermord. Meint natürlich den türkischen an den Armeniern. Mhm. Und plötzlich sagt er sich in seiner Werdung. Nein, habe ich gesagt, natürlich habe ich mit dem deutschen Völkermord was zu tun. Natürlich gehört das mit zu meiner Identität. Ich muss mich dafür einsetzen, dass es nirgendwo auf der Welt mehr einen Völkermord gibt. Und ich finde, das ist sehr vernünftig. Wir müssen uns da aus unserer Geschichte heraus, müssen wir sagen, wir haben eigentlich die Verpflichtung, uns für den humanen Staat einzusetzen, uns dafür einzusetzen, dass sowas nirgendwo mehr passiert. Es gibt einen ganz tollen Satz von dem französischen Philosophen und Staatsdenker Charles de Montesquieu. Der hat gesagt, wenn mir etwas einfallen würde, das mein Land ganz groß macht, aber den großen Schaden für ein anderes Land ist, ich würde es meinem Fürsten nicht verraten, denn in erster Linie bin ich Mensch aus Notwendigkeit und aus Zufall Franzose. Und dieses, ich bin aus Notwendigkeit Mensch und aus Zufall Franzose, Deutsche, Chinese oder Türke, ist für mich ein Kernsatz bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Identität. Denn Notwendigkeit, ich bin aus Mensch, das ist das Absolute. Ich habe das Anrecht auf die Menschenrechte, auf den Respekt der Menschenrechte, auf die Menschenwürde. Und es steht bei uns ja auch im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar. Und dann das Relative ist die Nationalität. Hm. Ich darf Respekt für meine nationale Identität fordern. Aber meine nationale Identität kann auch im Widerspruch stehen in vielen Teilen zu der nationalen Identität von anderen. Und das ist das, was ganz wichtig ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich will mal ein Beispiel geben, wie ein 9-jähriger deutscher Junge, in Frankfurt geboren, zu einer bewussten französischen Identität kam. Alfred Grosser, dem einen oder anderen als ein großer französischer Politologe bekannt, der sich sehr stark eingesetzt hat für die deutsch-französische Freundschaft, ist in Frankfurt geboren, Vater ein jüdischer Kinderarzt, 33 fliehen die nach Frankfurt, wird dort sofort in eine französische Schule gesteckt, kriegt französisch Unterricht, kriegt französischen Geschichtsunterricht, kriegt Sprachunterricht, kriegt Kulturunterricht und sagt später, als er Professor ist, wenn ich sage, als wir 1914, dann meine ich die französischen Soldaten. Und Jeanne d'Arc ist meine Urgroßmutter. Und Goethe ein ferner, berühmter, ausländischer Autor. Mhm. Und dann fügt er aber hinzu, und das ist das Interessante. Wenn meine Eltern nach London ausgewandert wären, dann wären wir nach Golders Green gekommen und ich wäre ein Exiljude geworden. Oder wenn wir nach New York ausgewandert worden, da wäre ich eine Exiljude geworden. Mhm. In Frankreich bin ich ein Franzose geworden. Mhm. Und das hat mit Bewusstsein zu tun, mit Vernunft, mit Lernen. Es gibt einen deutschen Politiker, großen deutschen Politiker, den ich sehr schätze, der nennt sich, ich bin ein anatolischer Schwabe, Cem Özdemir. Mhm. Im Alter von 14 aus Anatolien gekommen mit den Eltern, kommt auf eine deutsche Schule, kapiert erstmal nichts, hat eine super Lehrerin, die zu ihm sagt, pass mal auf, du bist wie der Hans und die Maria hier, du bist wie wir. Aber lest ihr bei euch eine Zeitung in der? Nein, keine Zeitung gelesen. Sagte, dann guckst du jetzt, das ist jetzt zur Hausaufgabe, 14 Tage lang Deutsche Tagesschau. Jetzt guckt er 14 Tage lang Tagesschau und merkt, das hat mit ihm zu tun. Mhm. Und dann sagt die Lehrerin, und jetzt gehen wir alle, die gesamte Klasse, in den Gemeinderat in eine Sitzung. Und dann gehen die in eine Sitzung des Gemeinderats. Plötzlich merkt er, wie wichtig es sich ist, sich einzusetzen. Und 2 Jahre später beantragt er schon eine deutsche Staatsangehörigkeit und hat sich ja dann sehr stark für die Gemeinschaft eingesetzt in seiner Arbeit als Politiker. Und da komm ich zu einem Satz, den Habermas gesagt hat, der mich sehr überzeugt, der eben gesagt hat, das bewusste Akzeptieren der nationalen Identität macht aus dem Bürger erst einen Staatsbürger und bringt ihn erst dann dazu, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft. Und finde einen ganz wichtigen Satz.
Hm. Achim hat mir gerade ein Zeichen gegeben. Es dauert nicht mehr lange bis zu unserer Ente.
Achim, darf ich mal gucken?
Ja.
Nicht aufmachen. Nur oh, der sieht aber schon gut
aus. Herr Wickert geht jetzt rüber zum Ofen.
Oh.
Und es schlägt ihm hoffentlich nicht allzu viel Hitze ins Gesicht.
Ich finde es wunderbar.
Ich will nochmal auf die kulinarische Identität zu sprechen kommen. Wie ist es denn, um die in Deutschland bestellen?
Naja, der Hamburger ist was anderes als ein Bayer ist.
Das ist typisch, ne?
Für aber das ist
eine regionale Identität.
Das sind regionale Identitäten. Man darf ja eins nicht vergessen. Jeder hat ja nicht nur eine nationale Identität, der hat auch eine lokale
Identität. Ist es bei den Franzosen so ausgeprägt wie bei den Deutschen?
Ja.
Ja?
Gut, es gibt ein paar Sachen. In ganz Frankreich gibt es halt die Sägetiere. Nun, Frankreich hat unglaublich viel Küsten und überall gibt es diese Sägetiere.
Der Wein spielt auch überall eine Rolle.
Wein spielt eine große Rolle. Verschiedene Arten von Weinen zwar. Da gibt es den Champagner. Der Champagner ist ein Gemisch aus 3 Weinen, die man nicht trinken kann. Deswegen macht er jetzt dann diese Bläschen und dann sagt man, das sei was ganz Tolles. Und der Wein spielt eine große Rolle. Der Käse, darüber haben wir gesprochen, das, die Baguette, das Croissant, die Brioche, das sind ja alles Dinge, die unglaublich wichtig sind. Man kauft ja 2-mal am Tag Brot ein. Man kauft vormittags die Baguette zum Mittagessen, man kauft am späten Nachmittag die Baguette fürs Abendessen.
Aber das tut man überall in Frankreich, oder?
Das tut man überall in Frankreich.
Mhm. Wobei die deutsche Brotkultur ja auch.
Ja, aber es ist was anderes.
Ja,
es ist was anderes. Also es gibt in Frankreich dann auch einen Bäcker, der vor ein paar Jahrzehnten angefangen hat, eben auch nicht nur das Baguette zu machen, Poilane heißt dieser Mann, sondern der macht dann auch Baguette-Brot, so wie wir das hier haben, das von dem berühmten Bäcker Gauss kommt.
Mhm, genau, richtig.
Gauss, so sieht das aus. Der ja auch in Deutschland anderes, das Brot ja mal ein bisschen anders backt, auch luftiger und so weiter. Und wir haben ja auch verschiedene Brotsorten in verschiedenen Gegenden. Pumpernickel ist was Wunderbares. Die Frage nur, wozu man es brauchen kann, aber
offensichtlich nicht zum Käse.
Doch,
geht. Passt ganz gut, ne?
Ja, geht.
Ja.
Geht. Also wir haben die Brotsorten. Wir haben die Getränkearten, also wir haben die verschiedenen Biere.
Auch
die Schnäpse. Wir haben ja inzwischen fast mehr Whisky-Distillerien in Deutschland als in Schottland. Habe ich in einem von deinen Blättern gelesen.
Ja.
Was ist mit Wurst?
Ist das typisch für die Deutschen? Wurst ist typisch deutsch, ja. Klar ist die Wurst typisch deutsch, weil der Deutsche isst zum Abendessen Wurst.
Was ist denn das französische Äquivalent zur Currywurst?
Oh, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, die Pommes frites mit irgendwas, ne? Steak frites. Merguez ist ja das ist mehr so vom Süden. Ich, okay. Merguez kommt ja aus dem Maghreb. Ich liebe Merguez. Es ist was Wunderbares. Scharf gebraten, die muss ganz scharf gebraten sein. Aber es schmeckt wunderbar.
Gibt es so gute Merguez in Hamburg?
Ja. Soll ich einen Namen nennen oder lieber nicht?
Gerne.
Beim Metzger Beißer Eppeldorfer Baum. Da kaufe ich mir manchmal die Merguez. Den macht er selber. Sehr gut. Es soll in Hamburg auch gute Weißwurst geben. Es hat mal ein Hamburger Metzger die Weißwurst-Wettbewerb in Deutschland gewonnen.
Schwere Niederlage für, für die Münchner.
Ja.
Wo es im Fußball andersrum ja nie läuft, dann wenigstens bei der Wurst.
Wenn es um die Wurst geht.
Genau. Achim, wo kaufst du in Hamburg Wurst?
Gerne bei unserem Schlachter Wagner.
Ja.
Aber Beißer ist natürlich auch sensationell. Auf dem Isemarkt gibt es auch den einen oder anderen ganz guten Metzger. Kann man auch guten Schinken kaufen. Da sind auch gute Franzosen. Ein Franzose ist da, zwei Franzosen. Die haben tolle Salami und auch, jetzt bin ich von der Wurst weg zum Franzosen. Wollte schon zu Käsetiele gehen.
Oh, das sieht aber toll aus.
Also es gibt hier schon eine ganz gute Auswahl. Nur mit den süddeutschen Produkten haben wir hier so, die kriegen wir nicht ran. Nicht, meistens nicht in richtig guter Qualität. Also so eine richtig gute Gelbwurst oder eine Regensburger, da musst du echt suchen.
Und jetzt richtest du gerade an?
Ja.
Wenn wir dich nicht abhalten mit unseren Fragen?
Ich würde dann gleich anfangen anzurichten.
Super, herrlich.
Wir haben ein kleines Käsequiz vorbereitet.
Gemein. Ich werde durchfallen.
Mach nicht, fang an. Das glaube ich nicht. Es heißt alles Wahrheit oder alles
Wahrheit,
Käse.
Wahrheit oder alles Käse. Der wahrscheinlich teuerste Käse der Welt kommt aus Serbien, heißt Donkey Cheese, wird aus der Milch von freilebenden Balkaneseln gemacht, die vom Aussterben bedroht sind, kostet 1000 Euro pro Kilo. Falsch oder wahr?
Falsch.
Wahr.
Na, Wahnsinn.
Aber auch ein bisschen blöd. Esel, also Kuhmilch ist normal, Schafmilch hatten wir, Ziegenmilch, aber Esel ist ungewöhnlich.
Ja, warum nicht? Aber wer wird dafür 1000 Euro ausgeben? Also?
Ja, ich glaube, man isst ja nicht ein ganzes Kilo auf einmal. Nee, und Trüffel ist auch nicht viel günstiger.
Naja. Also auf jeden Fall, ich kenne ihn nicht. Ich habe gedacht, das kann gar nicht stimmen.
Okay, dann habe ich jetzt hier noch einen etwas kontroversen Käse, nämlich Muttermilchkäse. Der aus Österreich stammende Gastronom Daniel Angerer, der in New York das Restaurant Klee führt, hat aus der übrigen Muttermilch seiner Freundin nach dem Abstillen von Töchterchen Lori einen Mozzarella-ähnlichen Käse namens My Mummy's Milk gemacht. In seinem Restaurant durfte er ihn allerdings nicht anbieten. Ist das eine wahre Geschichte oder ist das Käse?
Das ist so absurd, das stimmt wahrscheinlich.
Das stimmt tatsächlich.
Das Beispiel hat Jan gefunden und ihr habt sogar in der Redaktion schon wild darüber diskutiert, richtig?
Wir haben uns kurz gefragt, warum wir die Babynahrung von Säugetieren zu uns nehmen und zu tollsten Käse verarbeiten und bei Muttermilch natürlich in der Regel nicht verwenden. Aber irgendwie ist es ja auch.
Ich als Frau hatte Gänsehaut und Jan als Vater hatte total kein Problem mit diesem Thema.
Naja, also mit dem Thema nicht. Ich möchte es auch nicht essen, aber wir wollten ja auch.
Du würdest es probieren.
Das stimmt. Ich probiere aber fast alles. Also es gibt wenig Dinge, die ich bisher nicht probiert habe.
Also hast du mal Anaconda gegessen?
Nee, aber Schlange habe ich schon gegessen. Es war aber keine Anaconda.
Ja, Anaconda ist ekelhaft.
Warum?
Das ist Speck so ganz dicken Fett.
Ja.
Und furchtbaren Wildgeschmack. Während ich Kaimanschwanz sehr gut finde. Mit Ingwer-Soße.
Kaimanschwanz?
Ja.
Wo isst man den?
Ist das so ein Alligatorartiges Wesen?
Ja, ja. Nee. Guyana habe ich das gegessen so, zum Beispiel.
Südamerika.
Der Karibik isst man das.
Was ist das Skurrilste, was du bis jetzt gegessen hast?
Ja, skurril.
Also
ich meine, ob ich Qualle nenne.
Vom Mainstream am meisten entfernt.
Ich habe nichts wirklich weit entfernt. Ich meine, hast du mal Seeigel schmecken wunderbar.
Ja, toll, das,
ganz frisch.
Habt ihr auch mal auf so einem Brand Day gemacht, richtig?
Ja, schmeckt absolut super.
Ganz schwer zu kriegen in Deutschland.
Ja,
ich erinnere mich, wir haben versucht, frischen Seeigel zu kriegen.
Ja, Frankreich kein Problem.
Ja, Frankreich ist so viel Küste.
Italien, Sardinien,
Südafrika kein
Problem. Aber den hierher zu kriegen, ist ein Problem.
Ja, ja.
Weil der extrem schnell verderblich ist.
Ja,
ne?
Ja.
Innerhalb von ein, zwei Tagen musst du halt. Und das ist eben das Transportproblem einfach.
Ja.
Ne?
Mhm.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas gegessen habe, wo man sagen würde, ei, igitt, also ich habe weder Hund gegessen, oder es gibt doch angeblich auch diese Affen, die dafür, ja, oh, furchtbar vorstellen.
Nee, das würde ich auch nicht machen.
Das Gehirn vom Affen, oder
was? Ja, furchtbar. Ja, ja, lebendigen Gehirn.
Ja, ja, ich dachte immer, das ist so ein Mythos, aber das gibt es wirklich.
Ich weiß es nicht, aber...
Man schnallt den Affen fest
und öffnet das Gehirn. Mein, wollen wir nicht drüber, das ist entsetzlich.
Aber vorhin bei der Veggie-Wurst, da hast du doch, glaube ich, gesagt, i. Aber du hast sie probiert, sehr mutig.
Ja, aber... Sie schmeckte ja nach nichts.
Ich habe es noch nicht mal probiert. Wir haben noch einen, wir haben noch zwei. Glaubst du, dass es Hausschwammkäse gibt? Und zwar Hausschwammkäse. Der Hausschwamm ist ja ein sehr ärgerlicher Schädling in der Wohnung. Und ein Herr, ich kürze jetzt hier ein bisschen ab, ein Herr Dr. Nuss, dem ist es gelungen, in einem chemischen Verfahren aus dem zartweißen Myzellengeflecht des Hausschwamms einen veganen Käse zu gewinnen.
Geschieht ihm recht. Soll ein Essen. Also ich werde es nicht essen.
Du wirst, für Quatsch. Wirst du nicht probieren, glaubst du es nicht?
Quatsch.
Ja, nein, das ist tatsächlich auch nicht wahr.
Also, ein Punkt für dich. Und dann fragen wir uns noch, ob es den Mondscheinkäse wirklich gibt, der ein wenig esoterisch anmutet. Er wird nur an Tagen hergestellt, an denen die Mondplanetenkonstellation günstig ist für die Käseverarbeitung, den sogenannten Lichtblüte- und Wärmefruchttagen. Zu guter Letzt wird dann noch an energetisiertem Meersalz gebadet. Oh. Und das einzige Bodenständige an diesem Käse, er wird in Bioqualität hergestellt.
Ja, das hat sich aber jemand gut ausgedacht.
Nee, es stimmt. Das ist wieder eine wahre Geschichte.
Ja, ja. Ja, ja, aber das ist ein Verrückter.
Ja, ja, aber es gibt auch Mondwasser, glaube
genau,
ich.
Genau, das sind so Steine, die man dann in das Wasser schmeißt.
Ja, 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 ja. Ich glaube, dass man also, einfach so ein spirituelles
Bedürfnis... Ich hatte als Kind an der Hand eine Reihe von Warzen und die gingen nie weg. Da wurde Medizin und sowas.
Bis aber dann, jetzt sind sie weg.
Natürlich, und zwar, weil ich auch einem Arzt Dank, gefolgt bin. Der
hat ihm serviert jetzt.
Danke, das sieht ganz vielen toll Dank. Aus.
Gerne.
Ja, wer erzählt, sind trotzdem noch gespannt auf die Geschichte.
Da hat dann irgendeiner gesagt, pass auf, Sie müssen bei Vollmond um Mitternacht einen Strohhalm vergraben und dürfen nicht an Bären denken. Dann gehen die weg.
Und Sie sind weggegangen?
Wir sind weggegangen.
Wirklich?
Ich hab natürlich,
in diesem Verfahren?
Nein, ich habe es natürlich nicht gemacht.
Ach so.
Wenn man weiß, dass man darf nicht an Bären denken, bedeutet natürlich, denkt man dauernd an Bären, wenn man
genau.
Total. Also insofern beurteile ich diesen Mondscheinkäse.
So, und jetzt beurteilen wir, was Achim uns serviert hat.
Ja, und ob es der Erwartung.
Ich bin ganz gespannt. Ich gucke erstmal zu, was ihr zu dem
also, Veganer sagt. Ich merke schon an die Haut, wie sie sich.
Ja, die Haut ist ausgesprochen knusprig.
Ja, mal. Und das Fleisch.
Ich sehe glückliche saftig. Gesichter.
Wunderbar saftig.
Es schmeckt
wunderbar.
Kommt es so ein bisschen ans Original ran, bis auf die Beilagen.
Die großartig schmecken.
Aber Hauptsache es schmeckt, es muss ja nicht original sein.
Naja, das Originale sind immer anders.
Ja, natürlich. Ne? Mit Kartoffeln im Schmalz.
Ja.
Und Achim, das ist großartig geworden.
Das freut mich.
Woher kriegt denn das diese Schärfe, diese leichte Schärfe? Das ist im Salat. So ein bisschen Chili, okay. Harissa, Artischocken, Kichererbsen. Das ist halt so ein bisschen arabisch abgeschmeckt, nenne ich es mal.
Großartig. Ja.
Wunderbar. Bevor wir
jetzt mit Vollmond sprechen, verabschieden wir uns vielleicht.
Wir danken uns ganz, ganz herzlich.
Stoßen nochmal an.
Stoßen noch mal
ich habe schon fast ausgetrunken. Die Herren sind hier heute sehr zögerlich mit dem Wein. Aber vielleicht sitzen wir ja noch ein bisschen zusammen.
Herzlichen Dank für deinen Besuch, lieber Uli.
Vielen Dank.
Danke. Das ist ein großes Vergnügen. Ich habe wieder viel gelernt. Das ist ja jedes Mal so, wenn man dir irgendwie folgt, wenn man von dir liest, von dir hört. Man lernt immer was dazu. Und dafür ein herzliches Dankeschön.
Herzlichen Dank. Und,
lieber Jan, liebe Christina, ich lerne viel aus euren Dingern. Ich bin ja ein begeisterter Beefleser.
Ich lese das höre ich gern.
Ja. Ich lese das immer. Letztens waren wir in New York und hatten natürlich den Beef-Hinweis damit, wo man hingehen sollte. Mhm. Und dass ich zu deinem Paris-Heft gemeint habe, habe ich dir geschrieben.
Ja. Wunderbar. Also auch vielen Dank an all unsere Zuhörer. Wenn ihr Bilder sehen wollt von allem, was wir hier so beschrieben haben, das findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen wie gewohnt begleitend. Und abonniert uns bis zur nächsten Folge auf AudioNow, Spotify, Deezer und allen Kanälen, die ihr dazu kennt. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.